herzlich willkommen bei den sächsischen Verhältnissen. Es ist Gründonnerstag. Die Osterferien nahen in Sachsen. Heute ist Donnerstag, der 18.04.2019. Dies ist Folge 27 der sächsischen Verhältnisse. Und ich habe mich auf den Weg gemacht in eine sehr schöne Stadt, nahezu in der Mitte von Sachsen. Ich bin heute in Chemnitz. Und wen ich hier treffe und was es hier alles zu besprechen gibt, das erfahrt ihr gleich. Der Frühling kommt, Pollenallergikerinnen und Allergiker freuen sich des Lebens, wenn sie drin sitzen dürfen. Und da der Regen in den letzten Tagen in Sachsen auch ausgeblieben ist, ist das echt nicht so wahnsinnig angenehm. Und ich war letztes Wochenende in Berlin beim Barcamp Kirche Online und war zu dünn angezogen. Ich war auf 14 Grad eingestellt, dann waren es 4. Leicht erkältet bin ich also auch noch. Dazwischen gab es aber etwas sehr Schönes, nämlich die Jungs von Einfach Ton haben mit dem Kreativen Sachsen zu einer Podcast-Session eingeladen für kreative und mittelständische Unternehmen. Und da haben wir in 90 Minuten erklärt, wie Podcasten funktioniert. Das war ziemlich cool, inklusive einem anderen Podcast, den ich vorher auch nicht kannte, die Kollegin von Welle 1953. Packe ich euch nochmal in die Shownotes. Da geht es um Dynamo und Fußball. Die ist crazy, crazy Fußball verrückt. Das ist hart beeindruckend. Aber den höre ich jetzt ab und zu und erarbeite mir so ein bisschen Fankultur rund um Dynamo Dresden. Tja, ich brauche eure Hilfe. Das muss ich jetzt gleich am Anfang loswerden. Ich brauche eure Hilfe und zwar wünsche ich mir von euch, darf man sich zu Ostern was wünschen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich wünsche mir von euch einen Hinweis, wen ihr gerne in diesem Podcast mal hören wollt. Welche Gäste sollte ich befragen? Momentan plane ich so ein bisschen mit Blick auf Kommunal- und Europawahl und die Landtagswahl. Ich bagger an den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten der Parteien rum. Aber vielleicht wollt ihr was ganz anderes wissen oder eine bestimmte Berufsgruppe oder einen besonderen Menschen, den ihr im Blick habt, der mir die sächsischen Verhältnisse erklärt, dann schreibt mir sehr gerne Twitter, Facebook, Instagram, Knuddels, Snapchat, ICQ, ein Fax, was, Brieftaube, ihr schafft das. Auf jeden Fall freue ich mich, von euch zu lesen. Ich sitze gerade mega bequem in einer echt heimeligen Küche. Arbeitsfläche, helles Holz, krass sauber. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das extra für mich vorbereitet wurde oder ob das hier immer so ist, aber da können wir gleich drüber reden. Ich bin heute in Chemnitz, das habe ich schon gesagt, und darf privat bei jemandem sitzen. Was muss eigentlich passieren, dass ihr jemanden zu euch in die Wohnung lasst oder nicht in die Wohnung lasst? Das wäre auch mal so eine Frage. Also hier ist es schön gemütlich, der Kaffee schmeckt, es gibt biofaire Milch und das könnte schon ein Hinweis sein auf die Dame, mit der ich jetzt sprechen darf. Dinge, die Sie noch nicht über Kathleen Kuhfuß gewusst haben. Kathleen Kuhfuß ist waschechte Karl-Marx-Städterin. Für Menschen, die jetzt nicht wissen, was das ist, erklären wir gleich. Sie ist Leiterin des Kinder- und Jugendnotdienstes hier in Chemnitz. Sie hat Sozialpädagogik studiert und Sozialmanagement studiert. Sie hat zwei große Leidenschaften, nämlich Tauchen, so richtig mit Sauerstoffflasche und allem Pipapo, und Wandern gehen. Und was man über Kathleen Kuhfuß wissen muss, sie ist im Wald groß geworden und hat so, also so anscheinend so richtig im Wald. Wie das mit Karl-Marx-Stadt zusammengeht, kann sie mir auch gleich erklären. Und dort hat sie gelernt, dass man Verbündete braucht. Und in meinem Kopf waren gleich alle Bilder von marodierenden Waschbärenbanden, aber auch dazu werden wir gleich sprechen können. Richtig entspannen kann Kathleen Kuhfuß.
Beim Lesen in der Sonne.
Und richtig ausflippen und ärgern kann sie sich, wenn
Menschen, die keine Haltung haben.
Und heute ist sie in der 27. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Kathleen Kuhfuß, herzlich willkommen.
Schön, dass du bei mir in der Küche bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Kathleen, wie geht's?
Mir geht's gut. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag. Ich habe die nächsten zwei Tage frei. Du bist hier und wir können schön plaudern.
Boah, das geht ja runter wie Öl. Sag mal, wie ist es in der Stadt geboren zu sein, die es heute nicht mehr gibt?
Nein, das kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil ich weiß ja nicht, wie es ist, in der Stadt zu leben, in der Stadt geboren zu sein, die es heute noch gibt. Für mich ist ja Karl-Marx-Stadt zu Chemnitz geworden in einem Alter, wo das einfach völlig normal war. Hm. Ich war da 10 oder 11 Jahre alt. Und das Einzige, was mich, glaube ich, von vielen anderen Menschen unterscheidet, ist, dass ich Platz brauche im Pass, nämlich bei dem Geburtsort, weil da erst Karl-Marx-Stadt und dann Chemnitz steht. Oder
ach,
wahlweise,
man muss das hintereinander.
Ja, das steht hintereinander, wobei das sehr flexibel ist. Manche schreiben Karl-Marx-Stadt, jetzt Chemnitz, und manche schreiben Chemnitz, früher Karl-Marx-Stadt. Also das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Verwaltungsbeamtin das gerne hätte. Okay. Ja, man braucht ein bisschen mehr Platz. Okay. Und man hat so Länder, wo das ein bisschen schwierig ist, dann zu erklären, wo das X auf der Tastatur ist.
Okay. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff?
Wir haben mal vor vielen Jahren im Kinder- und Jugendnotdienst Sachsen Demokratie auf Sächsisch versucht zu erklären.
Oh.
Und das Demokratieverständnis, was wir so bundesrepublikal haben, auf sächsische Verhältnisse runtergebrochen. Und haben uns da sehr viel Mühe gegeben, in diplomatischen Worten zu beschreiben, dass wir hier eine große Verkrustung haben. Und dass Demokratie, was eigentlich ein fluider Prozess sein sollte, der von unten nach oben und von oben nach unten geht und der verschiedene Themen streift, in Sachsen leider nicht ganz so fluide ist, sondern sehr straff, streng und autoritär. Und das ist ein, was für mich hier die sächsische Demokratie, egal ob in der Kommune oder im Land, kennzeichnet, dass man eben wenig auf Augenhöhe geht und wenig miteinander ins Gespräch kommt und Probleme nicht gemeinsam gerne zu Lösungen macht, sondern eine Lösung findet.
Mhm. Starker Staat und so.
Mhm.
Okay.
Aber ohne Kennzeichnungspflicht für Polizisten.
Mhm. Ah, oh, sächsisches Polizeigesetz ist verabschiedet im Sächsischen Landtag. Darüber wird auch zu reden sein nach den Osterferien, da gibt es ja nämlich eine Doppelfolge. Und da spreche ich mit Albrecht Pallas, innenpolitischer Sprecher der SPD, ehemaliger Polizist, aber alles dazu später. Jetzt, Kathleen, bleibe ich erstmal bei dir und dieser Stadt, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Ich wohne seit 2002 im Speckgürtel von Dresden und in Dresden. Ich komme rum im Land. Ich habe eine Idee davon, wie die Seele von Leipzig sich unterscheidet von der Seele von Dresden. Aber Chemnitz habe ich noch nicht dekodiert. Ich kann diese Stadt nicht lesen. Ich check's nicht. Und wenn ich auf die Ereignisse vom August letzten Jahres bis heute gucke, wird es für mich nicht leichter. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du sozusagen als heimische Pflanze hier mich heute ein bisschen mitnimmst und mir versuchst nahezubringen, vielleicht aus deiner Perspektive zu erklären, was in dieser Stadt los ist.
Chemnitz ist eine Industriestadt gewesen. Quasi schon vor der Jahrhundertwende ist im Krieg krass zerstört worden, ist wieder als Industriestadt, als effektive, hier muss was passieren, schaffe Stadt aufgebaut worden und hat, denke ich, in einer ganz besonderen Art und Weise unter dem, was zur Wende passiert ist, gelitten. Also ich muss dazu sagen, dass ich jemand bin, der die Wende schon als Kind sehr begrüßt hat, weil meine Eltern definitiv sich nach Freiheit und Meinungsfreiheit gesehnt haben. Aber schon damals war sehr klar, hier passiert was ganz Dramatisches. Diese ganzen vielen Großfabriken und Firmen und Werkzeughersteller und was weiß ich, die wurden von einem Tag auf den anderen geschlossen. Und die Identität dieser Stadt, schaffe zu sein, ist damit zum zweiten Mal komplett zerstört worden und entwertet worden. Was uns nach der Wende überhaupt nicht gelungen ist, ist den Menschen klarzumachen, dass das, was sie bis dahin geleistet haben, großartig war und ihnen damit auch eine Zukunft zu geben, dass sie wieder etwas leisten können. Und was uns weniger gelungen ist als Dresden und Leipzig, ist, Orte der Begegnungen zu schaffen. Mhm. Chemnitz lebt nicht von gemeinschaftlichen Orten. In Chemnitz ist das
Da geht man zum Roten Turm einkaufen und dann geht man
zum Roten Turm einkaufen, dann geht man zurück in seinen Kiez und auch in seinem Kiez hat man wenig Interesse, gemeinsam auf dem Spielplatz zu sitzen oder gemeinsam im Stadtteilzentrum was zu machen oder. Es ist ein ganz großer Rückzug ins Private passiert und damit natürlich auch immer so eine private Wolke, so eine private Cloud, wo man seinesgleichen trifft und sich eben nicht austauscht. Und mir sagt, Mensch, was hältst du denn jetzt von der syrischen Marktverkäuferin? Und einer sagt, ich finde die doof. Und der andere sagt, ich weiß gar nicht, was du hast, die verkauft mein Obst doch alles cool.
Mhm.
Ja, dieser Diskurs, der findet ganz wenig statt. Wenn ich mich daran erinnere, wie wir 20 Jahre lang darum gekämpft haben, unsere Kultur hier am Leben zu erhalten, auch unsere Hochkultur am Leben zu erhalten, wo ich denke, ey, welche krasse Identitätskrise. Wir sind hier als Mittelzentrum für 1,4 Millionen Menschen verantwortlich, die von Mittelsachsen bis nach Plauen leben und die von dieser Stadt etwas haben müssen. So, natürlich brauchen wir ein Fünf-Sparten-Schauspiel, Theater, Oper. Das war aber so lange in dieser Stadtgesellschaft so umkämpft, dass das zum Leben dazugehört.
Okay.
Dass ein Bereich natürlich Wirtschaft ist, dass irgendwo jemand was erwirtschaftet und dass man auch Startups hat und ähnliches, aber dass es auch eine Lebenskultur braucht.
Startups aus Chemnitz?
Ja, uns geht's wirtschaftlich richtig gut. Wir haben eines der höchsten Bruttosozialprodukte in Sachsen.
Ja, krass.
Und wir haben eine TU, die einen unglaublichen Forschungshype verursacht hat und haben mittlerweile mehrere Start-up-Center auch rund um diese Technische Universität. Aber auch wieder ein gutes Beispiel, wir haben eben eine technische Universität, die ganz viele Ingenieursstudiengänge hat, die ganz viel herausbringen, was die Welt braucht und manches vielleicht, was die Welt auch nicht braucht. Aber wir haben eben ganz, ganz wenig Lehrstühle, die sich mit gesellschaftspolitischen Zusammenhängen beschäftigen. Mhm. Oder die. Wir haben jetzt wieder die Grundschulausbildung seit, glaube ich, 3 Jahren in Chemnitz. Ansonsten okay. gibt es hier keinen Pädagogik-Lehrstuhl. Wir haben einen kleinen, zarten Psychologie-Lehrstuhl. Und das ist natürlich auch, sag mal so ein Informatik-Nerd, ne? Der engagiert sich statistisch gesehen wahrscheinlich nicht ganz so sehr als Student in seiner Stadtgesellschaft wie jemand, der soziale Arbeit studiert oder Lehramt oder Soziologie.
Mhm. Okay. Und die TU-Geschichte ist wahrscheinlich sozusagen mit der Industriegeschichte der Stadt dann eng verknüpft?
Genau, genau.
Und das noch ist aus dieser Schaffe-Schaffe-Idee?
Ja.
Okay.
Es ist historisch gewachsen und ich sage immer, die Landesregierung hat es hervorragend geschafft, diesen Wirtschafts- und Kulturraum intellektuell und strukturell abzunabeln. Wir haben seit den 2000er Jahren ja keine ICE-Anbindung mehr in Chemnitz. Mhm. Das heißt, man fährt hier mit der Bummelbahn nach Dresden, Leipzig oder Richtung Plauen. Wenn man nach Leipzig will, muss man auch noch also gut zu Fuß sein, weil meine Tochter sagt Harry Potter Express. Ich sage einfach Deutsche Reichsbahn. Das sind so Kindheitserlebnisse. Da fährt man quasi mit ganz alten Zügen. Also das ist das eine, dass wir strukturell hier wenig getan haben, dass diese Region sich angebunden fühlt. Aber auch intellektuell haben wir natürlich hier keine Lehrstühle erhalten, neu geschaffen, uns um Innovation gekümmert oder ähnliches. Es ist ausschließlich eine technische Schiene. Die uns auch gut tut, aber das ist eben nur ein Lebensbereich.
Genau, das ist natürlich eine Engführung, ne? Also das heißt, soziales Leben oder Menschen, die nach Chemnitz kommen, gerade junge Menschen, die nach Chemnitz kommen, wenn sie nicht in der Gegenbewegung sind und weggehen, kommen her, weil sie einen technischen Beruf studieren, erlernen, machen wollen, in diesem Kontext unterwegs sein wollen. Und da könnte gelten, was du gerade gesagt hast, dass sie sozusagen mit einer anderen Form von Sozialgefüge und sozialem Engagement am Start sind als Pädagoginnen und Pädagogen, andere Formen geisteswissenschaftlicher Art. Okay.
Also wir sitzen ja hier in meiner Küche, ne? Das ist so für mich vom Lebensgefühl her, als würde meine Küche nur aus der Geschirrspülmaschine bestehen. Mhm. Und der Essenstisch, an dem man miteinander spricht, an dem man miteinander genießt, an dem man Leidenschaften teilt, der ist nie da. Also ich kann auch wunderbar vor meiner Geschirrspülmaschine alleine stehen, etwas essen und wenn es dreckig ist, sozusagen es wieder reintun, dann habe ich auch Nahrung aufgenommen. Ich kann existieren, ich kann leben. Aber das wirkliche Leben einer Küche findet doch am Tisch statt. Mhm. Wenn es schön ist, noch mit einem Blümchen dazu. Ne? Und das ist so ein Teil, was dieser Stadt lange gefehlt hat und was wir jetzt, glaube ich, ganz schnell entwickeln müssen.
Okay, ich habe verstanden, die Seele Chemnitz ist eine Spülmaschine. Alles klar, gut. Also danke, das hat schon mal ganz viel geholfen, zumindest mir und ich hoffe euch auch. Ich würde gerne ein bisschen in die jüngere Geschichte Chemnitzens, wie sagt man Chemnitzens? Chemnitz? In die jüngere Geschichte
von Chemnitz.
Von Chemnitz. Ich kann da einfach ein Wort einfügen. In die jüngere Geschichte von Chemnitz gucken. Und zoome, wie wahrscheinlich ganz viele Menschen, die versuchen zu verstehen, was in Chemnitz gerade geht, auf die Nacht zum 26.08.2018. Meines Eindruckes nach ist die Stadt in der Außenperspektive seitdem gar nicht so richtig zur Ruhe gekommen. Was da genau passiert ist, das werden wir gleich rekapitulieren. Wie nimmst du denn momentan die Stimmung in der Stadt wahr?
Ich glaube, ein Großteil der Chemnitzer sind sehr angestrengt und sehr genervt von dieser Berichterstattung und darauf, dass ausschließlich der Fokus darauf gelegt wird. Und es gab natürlich auch sehr viel spöttische Kommentare und Medienberichterstattung, die jetzt dem Selbstwert des Chemnitzers, der Demokrat ist, nie gut getan hat. Auf der anderen Seite erlebe ich auch Bagatellisierung, also so nach dem Motto, das passiert woanders auch, da redet bloß niemand drüber. Und im Großen und Ganzen versucht diese Stadt, glaube ich, bis auf einige Veranstaltungsformate einfach weiterzuleben. Und man kann sich die spöttische Frage stellen, wann eigentlich das nächste Ereignis kommt, was so dramatisch ist, dass wir wieder deutschlandweit im Fokus stehen. Aus Bericht oder aus Begegnungen mit Pressevertretern habe ich so das Gefühl, dass die regionale Presse, die sächsische Presse versucht, das sehr unaufgeregt, um nicht zu sagen, wirklich zu bagatellisieren, die überregionale Presse sich gerade in so einem Abwägungsprozess befindet, ob sie wirklich das, was sie so rausrecherchiert, immer gleich publik macht, weil hier schon Dinge auch anders sind und Verstrickungen anders sind als in anderen Städten, oder ob sie es für sich behält, um auch keine weitere Werbung zu machen für das rechte Milieu.
Okay.
Weil jede Verstrickung, alles, was hier zutage kommt, ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass die Jungs es einfach mal verdammt geil geschafft haben, in unsere Stadtgesellschaft einzudringen. Mhm.
Und das könnte ja andere animieren zu sagen, Digi, da drüben ist die Furche schon gezogen. Wir können einfach nur das, was wir so mitbringen, an braunen Äpfeln säen.
Genau.
Pflanzen. Okay. Genau. Ah, okay. So, jetzt, okay, danke schön. Jetzt sortieren wir nach und nach. Also, in der Nacht auf den 26.08.2018 ist am Rande des Stadtfestes der Stadt Chemnitz der 35-jährige Deutsch-Kubaner Daniel H. mit einem Messer angegriffen worden und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Tatverdächtig und momentan vor Gericht angeklagt steht Ala S. Dazwischen ist eine Menge passiert. Das Erste, worauf ich gerne gucken würde, ist, es kam anschließend nach diesem Angriff, kam es zu Protesten und Ausschreitungen. Die Polizei spricht von Großlagen und Demonstrationen. Und dabei waren es vor allen Dingen rechte und rechtsextreme Gruppierungen, die durch erhebliche, zum Teil bundesweite Mobilisierung auffällig waren. Wie hast du die Tage damals erlebt? Kannst du nochmal mit zurückgehen?
Also der Sonntagmorgen, nachdem das Tötungsdelikt passiert ist, habe ich sozusagen bereits mitgekriegt, was passiert ist, weil das sofort virulent ging. Wir waren dann Samstagnachmittag mit Freunden, auch mit politischen Freunden zusammen bei der Urban. Das ist so ein Kunst- und Kulturfestival, was alte Industriedenkmäler zu interaktiven Kunstorten macht, was super zu Chemnitz passt, weil es an diese Industriekultur anschließt und sagt, wir beleben Dinge wieder, die jetzt tot sind, und bringt dort Menschen zusammen. Und so am späten Nachmittag kam eine russisch-ukrainische Security-Kraft auf uns zu, die uns uns zuordnen konnte und sagte zu uns, habt ihr schon mitgekriegt, was in der Innenstadt los ist? Meine Security-Kollegen haben gerade durchgefunkt. Und wir haben uns dann entschieden, nicht in die Innenstadt zu gehen und zu sagen, nee, das ist jetzt hier, was auch immer da gerade ist, wir sind jetzt hier und hier sind wir gut und richtig. Als wir dann später abends in die Stadt gefahren sind oder geradelt sind, war die Stadt gespenstisch leer und voll mit Polizei. Also die ganze Stadt, es war Stadtfest ja eigentlich gewesen, das Stadtfest war abgesagt aus Pietätsgründen, was ich auch eine völlig angemessene Sache finde, dass man dann eben Party macht, egal wie man das jetzt einordnet, wer hier wen oder was auch immer, sondern dass man sagt, nee, es gibt Ereignisse, wo es auch irgendwie, wo es danach eine Konsequenz braucht.
Wo, ne, es dazu gehört, dass man dann nicht einfach weitermacht.
Wie genau, dass man sich dann nicht mit dem Bier an die Ecke stellt, sondern dass man da mal ein bisschen Ruhe einziehen lässt. Genau, in der Nacht war alles sehr ruhig, also wirklich gespenstisch ruhig. Und am nächsten Tag gab es einen großen Aufruf von Pro Chemnitz zu einer Demonstration, wo quasi die rückwärtsgewandten Rechtsradikalen mal zeigen wollten, dass in dieser Stadt sowas nicht passieren darf. Bis dahin war für uns noch wenig erkennbar, wer hier wen mit was, wer noch verletzt gewesen ist, was mit den Tatverdächtigen ist und. Genau, und dann gab es diese große Demonstration von Pro Chemnitz, angeführt von Martin Kohlmann, und natürlich auch eine Gegendemonstration. Und dort, denke ich, haben wir als Demokraten schmerzliche, traumatische Erfahrungen gesammelt. Also es gab zwei Durchbruchsversuche der Nazis zu der aus meiner Sicht friedlichen Gegenkundgebung, wo Menschen mit Toleranzplakaten dastanden, die Polizei auch nie abwehren konnte in dem Sinne, weil sie die doppelten Ketten gar nicht mehr geschlossen gekriegt hat. Wir mussten beobachten, wie auf Journalisten losgegangen worden ist, und ganz schwierig war für uns, wir haben dann die Demo relativ schnell wieder beendet, die Gegendemo, weil die Sicherheitslage völlig unüberschaubar war, dass es ganz schwer nur gelungen ist, in gesicherten sozusagen Rücktransport, in gesicherten Nachhausegehen für die Gegendemonstranten zu organisieren. Und unter anderem war ich mit dabei, als 150 Gegendemonstranten im Johannesplatz mehr oder weniger eingekeilt waren von Nazis und wir nie wussten, aus welchem Busch jetzt hier noch welcher Mensch mit schwarzen Klamotten gesprungen kommt. Wir haben dann die Polizei verständigt, die kamen auch schnell und haben auch kapiert, wer hier die Friedlebenden sind und wer nicht. So, aber das waren schon Situationen, die waren schon, erinnert mich schon sehr an die 90er Jahre.
Gruselig. Du hast mehrere Namen bzw. Organisationen genannt, da würde ich gerne nochmal reingehen. Wer oder was ist die sogenannte Bürgerbewegung Pro Chemnitz?
Pro Chemnitz ist eine Partei, die hier über Wählerliste im Stadtrat sitzt, angeführt von Martin Kohlmann. Martin Kohlmann ist eine Figur, die es in der Stadtgesellschaft schon sehr lange gibt. Man muss auch leider sagen, dass er aus dem kirchlichen Milieu kommt. Mittlerweile das kirchliche Milieu sich natürlich von ihm deutlich distanziert. Also, glaube ich, internationale Studentenkirchgemeinde gab es da Zusammenhänge.
Gucke ich nochmal nach, da gibt es bestimmt ein paar Links, das packe ich euch in die Shownotes. Ja. Da können wir nochmal nachlesen. Ja.
Und Martin Kohlmann hat ein absolutes Doppelleben. Er ist Rechtsanwalt, vertritt dort vorwiegend Migranten, deren Asylbescheide abgelehnt worden sind, aus dem russisch-tschetschenischen und afghanischen Raum. Sagt, dass er einem Tschetschenen, der sein Land im Freiheitskampf verlassen musste, näher ist als einem deutschen Linken, der sein Land hasst. Also er verdient sozusagen sein Geld mit dem Aufheben von Abschiebebefehlen. Politisch hat er mit Pro Chemnitz eine Wählerliste, die momentan 3 Stadtratsmandate hat in Chemnitz und aus meiner Sicht eine absolut rückwärtsgewandte, menschenverachtende Politik betreibt, die also antifeministisch ist und die uns als Stadt weder gut zu Gesicht steht, noch dass die irgendwie vertretbar ist.
Mhm. Und diese Bürgerbewegung Pro Chemnitz hat zu diesen Gegenprotesten aufgerufen, sie angemeldet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war sie auch nicht so pro Chemnitz, dass sie das Bündnis mit den harten Rechtsextremen, die auch da waren, irgendwie ausgeschlossen hat. Also
na, es ist ein bisschen anders, weil Pro Chemnitz macht keine Gegenproteste, sondern Pro Chemnitz setzt sozusagen die Marke.
Okay.
Also Pro Chemnitz sagt, das ist so, das machen wir jetzt, wir wollen keine Ausländer hier, wir wollen das nicht, wir wollen keine starken Frauen, wir wollen keine Krankenversicherung und so. Und
wir wollen keine Krankenversicherung?
Ja, Martin Kuhlmann ist doch gegen eine solidarische Krankenversicherung.
Okay.
Okay. Ja, ja okay. Und wir, also sozusagen die Demokraten, machen dann die Gegenproteste dagegen. Mhm. Also die Welt ist soweit schon ein Stück weit umgekehrt, ne? Dass wir uns hinstellen und sagen, wir leben aber in einem Staat, der für Freiheit steht, für Meinungsfreiheit steht, für Krankenversicherung und was weiß ich nicht so. Ja.
Also das Prinzip der Solidargemeinschaft, auf dem ja auch die Krankenkassen letzten Endes beruhen, ist schon ziemlich dick in die Grundfesten der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben.
Nein, das ist bei Pro Chemnitz so nicht. Pro Chemnitz, also ich hatte, also Pro Chemnitz hat ja viele Wochen lang immer montags noch Demo angemeldet gehabt, so bis in den, glaube ich, Oktober hinein, also bis es dann so kalt wurde, dass man keine Lust mehr hat auf die
das
Straße.
Das heißt, Pro Chemnitz montags am Karl-Marx-Monument, sogenannte, wie hießen sie, C-Gida erst, dann Erz-Gida, sind das die?
Ja, ja.
Also der P-Gida-Ableger in Anführungszeichen von Chemnitz.
Genau, und jetzt hat das sozusagen Pro Chemnitz fest übernommen.
Ah, okay.
Das ist sozusagen fest in der Hand von Pro Chemnitz
alles
gewesen.
Klar.
Und die haben, glaube ich, auch bis Ende des Jahres, also Ende 2019, jeden Montag erstmal prophylaktisch angemeldet momentan.
Mhm.
So, jetzt gerade läuft nichts, aber das lief so bis, ich weiß nicht, September, Oktober, bis die kalten Jahreszeiten wurden. Und da haben wir uns auch Reden anhören müssen von Martin Kuhlmann, wenn man auf der anderen Seite steht, ist man ja akustisch nie abgeschirmt, wo er eben erklärt hat, dass er so eine Krankenversicherung nie braucht, weil wenn ein Kind in der Familie krank wird und man lebt in einer völkischen Familienverbund, dann sind ja genug Menschen da, die finanziell und logistisch das Ganze unterstützen.
Mhm.
Also, ne?
Mhm.
Wenn wir alle eine Großfamilie haben und in Mehrgenerationsgemeinschaften leben, dann brauchst du ja diese ganz großen solidarischen Schirm, der ja von einigen, an Ausführungszeichen, Schmarotzern nur ausgenutzt wird, den brauchst du ja nie.
Okay, aber also von dem Kontext der Überalterung der Gesellschaft hat Herr Kuhlmann möglicherweise auch schon gehört. Also das,
das weiß ich nicht, so intensiv kommen wir nie ins Gespräch.
Okay, kennt ihr euch?
Also wir können uns gegenseitig zuordnen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, ihn zu grüßen. Und ich glaube, es hat sich auch rumgesprochen, dass ich so einige von den Herren, egal ob AfD oder Pro Chemnitz, meine Handleiter nicht zur Verfügung stelle.
Okay. Danke. Das führt aber gleich zur nächsten Frage. Wie würdest du Pro Chemnitz im Verhältnis zur AfD einsortieren?
Ja, das ist ein bisschen diffizil momentan. Also in den Ereignissen nach dem August 2018 war man sich relativ einig. Also sind ja auch zusammen demonstriert, haben zusammen in Runden gestanden, wo Menschen Reflexprobleme mit ihrem rechten Arm hatten. Jetzt ging es um die Listenaufstellung zur Kommunalwahl. Mhm. Da hat man schon im Vorfeld gemerkt, dass sie sozusagen da ein bisschen Beef hat. Mhm. Also wir haben es auch gemerkt, weil es Rücktritte gab bei Pro Chemnitz aus der Fraktion. Und dann ist jemand von der AfD-Fraktion zu Pro Chemnitz gewechselt, um Fraktionsstatus zu erhalten und so. Also ich denke, die Listenaufstellung zur Kommunalwahl war für die eine ganz schwierige Angelegenheit, weil so viele Rechte, die jetzt wirklich ihr Gesicht rausstrecken wollen, gab es dann doch nie. Und die auch vielleicht noch was artikulieren, was man zumuten kann. Insgesamt stehen die sich sehr nah.
Mhm. Okay.
Also die politische Linie ist da klar und man versucht natürlich Abgrenzungen zu machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch gut mal ein Bier zusammen trinken.
Okay. Oder in einem WhatsApp-Chat miteinander klären, was wer wie wo sagt. Der WhatsApp-Chat wäre dann aber auch das nächste Stichwort. Es kursierten einen Haufen Falschmeldungen über einen möglichen Tathergang, dass die also so, sozusagen der dickste Fisch, den ich jetzt auch, das ist ja immer mit Falschmeldungen so, wenn man sie entzaubern will, muss man sie erstmal wiederholen. Das ist also, deswegen funktionieren Fake News so gut. Das finde ich auch hart faszinierend, aber ich habe noch keine Idee, wie man das anders lösen könnte. Die am weitest reichende Behauptung war, dass es auch um im Rahmen des Tathergangs sozusagen um Belästigung einer Frau gegangen wäre und das Opfer ja, nur der Frau schützend zur Seite gesprungen ist, sozusagen. Das war dann die Geschichte, die aufgebaut wurde gegen den bösen Asylbewerber. Und damals hat dann noch ein Justizbeamter den Haftbefehl gegen den damals Beschuldigten Yusif A. fotografiert und per WhatsApp verschickt. Und das hat dann eine richtige Welle gemacht. Lutz Bachmann hat das Ding geteilt und verschiedene andere rechtspopulistisch, rechtsextremen Milieu haben das geteilt. Jetzt aktuell steht der Beamte vor Gericht wegen diesem Vergehen, aber es wird auch noch wegen weiteren Vergehen gegen ihn ermittelt, unter anderem wegen ungerechtfertigten Handgreiflichkeiten gegenüber ausländischen Häftlingen in Justizvollzugsanstalten. Du bist demo-erprobt, bist für einige Demonstrationen Kontakt- und Ansprechpartnerin für die sächsischen Polizisten und Polizisten, die hier dabei sind, für das Ordnungsamt. Sag mal, hat der sächsische Rechtsapparat eine rechte Schlagseite?
Bevor ich die rechte Schlagseite beantworten möchte, muss ich ganz kurz...
Musst du mal über was ganz anderes reden.
Muss ich mal drauf zurückkommen. Also wenn Nazis... über Social Media ein Konflikt beginnen, damit schildern, dass sie einer Frau schützend beigesprungen sind, dann fange ich schon immer an, sehr kritisch nachzudenken.
Ja, ja.
Also das, dieses Stereotypen, wir müssen unsere Frauen und Kinder retten.
Ja, aber hallo.
Da geht bei mir dann schon mal die dritte Sphäre im Hirnchen an. So.
Okay, ja, also das, kann ich verstehen, aber verkauft sich ja gut. Also
ja, na klar, verkauft sich gut.
Das ist ja Clickbaiting.
Das ist wie Kinderschokolade ist gesund.
Ja, was Sie jetzt lesen werden, wird Ihr Leben verändern. Was? Ja, ich muss.
Genau.
Ja,
so. Ja, aber gegen so. Bauchfett.
Danke.
Ja, ich meinte meins.
Ach, na okay. Darüber,
gut, okay, zurück zur rechten Schlagseite.
Unbedingt. Oh Gott.
Organisationen sind ja in einem ständigen Entwicklungsprozess. Und das, was ich erlebt habe seit den 90er Jahren bis heute, was die sächsische Polizei angeht, würde ich gerne unter einen sehr positiven Schirm stellen. Also heute mit Polizei als Koop eine Demonstration abzusprechen, passiert schon fast auf Augenhöhe, wenn man sich an so ein paar Regularien hält und ist eine... Also man ist sich auch einig zwischen den Polizisten und uns, dass es ein demokratisches Grundrecht ist. Das war in den 90er Jahren schon anders. Da waren wir die kleinen, doofen, idiotischen Bittsteller so, und haben auch als Demo-Teilnehmer in völlig deeskalierten Situationen Gewalt erfahren, die völlig uneinordnbar war. Das erlebe ich schon anders. Ich erlebe aber natürlich auch, dass es sehr davon geprägt ist, mit wem man dort arbeitet. Bei der Polizei gibt es lupenreine Demokraten und Humanisten. Und bei der Polizei gibt es auch die Menschen, die ganz bewusst in eine Stabsorganisation, die mit Macht und Hierarchie arbeitet, gehen wollten. Mhm. Und die, glaube ich, schon anfälliger dafür sind, mal zu verstehen, dass kein Mensch ist illegal und solche Geschichten, dass wir das ernst meinen wollen. Ja. Was jetzt mit diesem ein Vollpfosten ist, der hier trotz tausend dienstlicher Belehrungen Sachen verschickt, ja, das kann ich nie einordnen. Mhm. Meine Oma hat zu mir gesagt, in jedem Zug sitzt ein Doofer. Das war dann der Doofe. Also ich will das auch nicht bagatellisieren, aber es gibt diese Tropse. Ja, so, ja. Es gibt sie. Es gibt sie als Lehrer, es gibt sie als Polizisten, es gibt sie in meiner Hausgemeinschaft. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie wir diese Tropse irgendwie liebevoll einpacken, dass wir die zumindest einigermaßen auf Spur halten. Mhm. Aber ich finde das jetzt nicht schön, aber das ist, glaube ich, das ist nicht die sächsische Polizei.
Mhm. So. Ja, also Verallgemeinerung und Bagatellisierung helfen nicht, sondern ich glaube tatsächlich, hier muss jeder Einzelfall angeguckt werden. Und er hat sich ja anfangs auch im Recht gesehen, ne? Er hat gesagt, die Welt muss erfahren, so nach dem Motto. Naja, mal sehen. Also jetzt wird vor allen Dingen dann auch die Welt erfahren, wie das Ganze juristisch einzuschätzen ist, was er da getan hat. Und wenn sich die Ermittlungen erhärten, dass er ungerechtfertigt gegenüber ausländischen Häftlingen körperlich irgendwie agiert hat, dann ist da ja mehr drin sozusagen, als nur zu sagen, ich habe hier mal eine WhatsApp verschickt.
Genau, dann würde er ab sofort an der Poststelle sitzen, ohne Handy, und vielleicht kann er ja berufsbegleitend noch was zum Thema Deeskalation und Persönlichkeitsentwicklung studieren.
Okay. und also dann hat man so ging der Sommer dahin, ne? Es war verflixt heiß und in Chemnitz brannte gefühlt die Luft von außen geguckt. Ich bin übrigens, als du das vorhin erzählt hast, wie die Region in Anführungszeichen abgehängt ist, mir ist aufgefallen, ich bin noch nie mit dem Zug nach Chemnitz gefahren, noch nie. Ich komme immer mit dem Auto, wenn ich in die Stadt muss, weil ich denke, ja, es geht viel schneller. Also, und es ist...
Aber es ist so unökologisch.
Ja, das stimmt.
Und du bekommst überhaupt nie mit, was junge Menschen sich gerade für Musik anhören und was Oma Erna gerade für ein Strickmuster hat.
Das ist aber extrem nachhaltig für meine seelische Gesundheit, dass ich das nicht mitbekomme. Okay, also man denkt sich so, naja, gut, Sachsen, Chemnitz, ach, pff, ja, okay. Aber als ob das nicht reicht. Also ich habe wirklich gedacht, hier hat ein Autor von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder irgendeinen anderen komischen Soap, hat richtig eingepichelt und gesagt, die Stadt, die mache ich fertig. Weil dann passierte etwas, was ich noch nicht verstanden habe und da möchte ich auch gerne mit dir drüber reden. Ein Name sei genannt, Thomas Haller heißt der Mann. Fußballfan vom CFC und Gründer in den 90er Jahren der Hooligan-Gruppierung Ho-Na-Ra. Und wer nicht weiß, wofür Honara stehen könnte, das steht für Hooligans, Nazis und Rassisten. Ich bin fassungslos. So, und das ist, der ist nun, also der ist an Krebs erkrankt und der ist dieser Krebserkrankung erlegen. Und beim nächsten Heimspiel Anfang März des CFC, Chemnitzer Fußballclubs, gab es eine öffentlichkeitswirksame Trauerfeier mit Pyros, mit Bannern, mit... Der Stadionsprecher hat zu einer Schweigeminute aufgerufen. Das Bild des Honara-Gründers Thomas Haller wurde eingeblendet. Das blieb nicht ohne Folgen. Also beim CFC sind einige Posten gerade noch frei. Der Hauptsponsor, die, ich glaube, Ostsächsische Sparkasse, zieht sich, also hatte wahrscheinlich ohnehin geplant, sich zurückzuziehen. Zumindest ist das also Kommunikationssprech, hat sich mit Stand dann aus dem Sponsoring rausgezogen. Anschließend gab es zur Beisetzung gab es einen Trauermarsch durch die Stadt, ein Spalier mit knapp 1000 Teilnehmenden, ganz viele in schwarz gekleidet. Thomas Haller war Inhaber einer Sicherheitsfirma, Haller Security. Die waren bis 2017, haben die Spiele des CFC abgesichert. Dann noch ein paar Jahre mehr das Stadtfest in Chemnitz. Also krass eng eingebunden in zwei dicke gesellschaftliche Player, nämlich Fußball und das größte Bürgerfest, Stadtfest in dieser Stadt. Wie geht sowas? Wie kommen solche Verflechtungen zustande? Ein Mensch, der ein Hooligan-Dingsbums, tralala, Hooligans, Nazis, Rassisten gegründet hat.
Also wir bringen Thomas Haller und seine Struktur ja auch noch im Zusammenhang mit dem Mord an dem Punk in Nimbach-Oberfrohna. Alle Zeugen nichts mehr sagen wollten, irgendwann aufgelöst worden ist. Was an dem Beispiel der Haller Security sehr deutlich wird, ist, dass es eine absolute Vernetzung aus der rechtsextremen Szene und der Wirtschaft gibt. Mhm. Und die rechtsextreme Szene ist so gut in Wirtschaft eingetaktet, dass sie einfach auch immer über Geld verfügt. Wir müssen uns ja jetzt auch mal angucken, was die in den Wahlkampf stecken können. Wie viele Plakate von Pro Chemnitz hier schon wieder in Chemnitz hängen, dass wir schon wieder Plakate vom dritten Weg, die hier sozusagen auf der Europawählerliste, also Europawahlwählerliste ausschließlich stehen, wir aus Chemnitz haben und. Also die Nazis haben ohne Ende Kohle. So. Die haben auch, also ne, ich will das jetzt gar nicht weiter ausziehen. Das heißt, die haben irgendwo Geldquellen und diese Geldquellen sind diese Wirtschaftskreisläufe, in denen die sich in den wilden Wendejahren und Nachwendejahren hineingebastelt haben. Und ich weiß nicht, ob das in anderen Städten anders ist, da habe ich keine Ahnung. Aber hier hat man, glaube ich, lange Kompromisse gemacht, weil die Menschen, die in der Stadtverwaltung und in Politik in Verantwortung waren, nicht die Haltung hatten zu sagen, wir springen nicht über jedes Stöckchen. Nie jede Möglichkeit, die Chemnitzer Wirtschaft zu fördern, machen wir mit, wenn sie nie demokratisch auf einem okayen Weg ist. So. Und die Verknüpfung, die wir mit der Security haben, die, also wir wissen das seit vielen, vielen Jahren. Also es ist nichts, was jetzt überrascht. Gar nichts.
Echt?
Das ist überhaupt nichts Überraschendes.
Also
so.
ich hab meinen Unterkiefer einsammeln müssen, weil er so weit runtergefallen ist. Also ich packe meine Recherchen in die Shownotes, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ich finde das echt gigantisch. Ja.
Ich kenne das aus meinen, sag ich mal, wilden Jugendjahren, dass es viele Veranstaltungsorte gibt, zu denen ich nicht hingegangen bin, weil mich dort die Security entweder nicht reingelassen hätte oder nie friedlich wieder rausgelassen hätte.
Mhm. Die Security?
Also, ja, da gibt es noch mehr Security-Unternehmen, die am Ende alle irgendwo zusammenführen, die über viele Jahre hinweg hier große Macht hatten, was junge Menschen so getrieben haben und nicht getrieben haben. Mhm. Und die Macht hatten die, weil die alle, die gefährlich waren, also sag ich mal, aggressive Nazis angestellt haben.
Oh Gott.
Und die haben sozusagen Geld dafür gekriegt, aggressive Nazis zu sein.
Oh Gott.
So, wo andere Leute Geld dafür gekriegt haben, eine Erzieherausbildung zu machen oder, ne? Ja, und damit kriegt man natürlich auch gewisse gesellschaftliche Ecken gut strukturiert.
Ja.
Also die Edeka-Kaufhalle war immer unproblematisch, ne?
Ja.
Aber so der Szeneclub oder Stadtfest oder Pressefest oder eben waren immer ganz klar in der Hand. Was für uns als Chemnitzer total dramatisch ist, wir haben vor wenigen Jahren ein Stadion gebaut, was deutlich mehr als 20 Millionen gekostet hat, was wir alle als Chemnitzer bezahlen. Wir finanzieren eine Fanarbeit, wir finanzieren ein Nachwuchsprojekt und, also Nachwuchsfußballer, Kaderschmiede. Und das sind Sachen, die schmerzen natürlich auch parallel noch ganz sehr, dass wir dort die Dinge, sowohl die Immobilie als auch die Leistung, die Dienstleistungen, nie wirklich das Gefühl haben, das hilft unserer Gesellschaft, das hilft unserer Demokratie, das sind Werte, die wir gemeinsam haben. Also ich war nie groß in diesem Stadion gewesen, das ist nie mein Lebensort, aber ich kann das total gut akzeptieren, dass es da Menschen gibt, die das ganz wichtig finden.
Fußball.
Und die diese Bühne brauchen und dass diese Bühne eben leider das Doppelte kostet wie eine tolle Schwimmhalle, ja, ist halt so, ne, kann ich jetzt gar nicht, mag ich mich gar nicht so damit beschäftigen, das einzuordnen. Aber dass dort Dinge passieren, die antidemokratisch sind, also quasi aus unseren Steuergeldern heraus, das macht mich schon hochaggressiv.
Naja, bei Recherchen des MDR ist auch rausgekommen, dass Haller Security als Subunternehmen immer noch beim CFC tätig ist. Also die Security, mit denen man die Zusammenarbeit 2007 beendet hat, die ist dann über Subunternehmerverträge, also sind dieselben Jungs wieder reingekommen.
Ja.
Krass.
Und dieselben Jungs, die diese Haller Celebration gemacht haben, die ja immer noch kein Stadionverbot haben, soweit ich weiß. Also das sind ja auch Mittel, die da überhaupt nie ausgeschöpft werden. Das machen ja andere Fußballvereine schon auch anders. Sind diejenigen, die 14 Tage später beim nächsten Heimspiel ein Fairplay- und Antirassismus-T-Shirt in die Hand gedrückt haben und es in den nächsten besten Schlammloch versenkt haben. Ne? Also wir können ja auch nicht davon ausgehen, dass diese Ereignisse zu einem großen Umdenken führen. Mhm. Und momentan diskutieren wir so zwei Dinge. Zum einen wirklich den CFC aus diesem Stadion rauszunehmen und dem anderen ligatauglichen Verein, den wir in Chemnitz haben, der auf sehr kleinem Niveau spielt.
Wie heißt der?
Fortuna, glaube ich. Aber
Fortuna.
Ich bin da, ungebildet.
Bin ich vorbeigefahren. Gibt's.
So. Also gibt's ja, aber ich glaube, das sind die. Aber wir haben wohl einen Fußballverein, der ligamäßig da irgendwie was mit anfangen könnte, den dort reinzunehmen. Meine Variante, die ich so favorisierte, ist eine Taskforce Entnazifizierung zu gründen, wo man quasi aus der Stadt, aus Fußballvereinen auf der Bundesebene, die das schon geschafft haben, aus dem DFB, aus wirklich einer starken antirechtsextremistischen Arbeit, Fanarbeit, Leute reinholt und sagt, man gibt diesem Verein 2 Jahre Zeit, alle Rechtsmittel auszunutzen, alle pädagogischen Mittel auszunutzen, um zu gucken, dass dieser CFC, der ja auch ein Teil der Identität dieser Stadt ist, der ja auch Fans hat, die mit diesem rechten Scheiß nichts anfangen können, ne? Die einfach nur Fußball gucken wollen und Fußball spielen wollen, denen wirklich die Zeit zu geben, aber unter großer Beobachtung sich zu entnazifizieren.
Mhm. Stichwort Nazis. Du hast gesagt, der dritte Weg plakatiert hier auch. Ich packe nochmal Details zum dritten Weg in die Shownotes, aber was ist der dritte Weg?
Der dritte Weg ist eine Wählervereinigung, die vom Bundesverfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Die hat ihre Hotspot in Plauen und ihr vordringliches Einzugsgebiet ist das Vogtland. Und sie versucht aber immer wieder die Grenzen auch in Chemnitz auszutesten. Mhm. Wir hatten letztes Jahr zum 1. Mai einen großen Aufmarsch des dritten Weges, gespenstisch, also geschichtliche Assoziationen lagen
auf der Hand.
Also auf der Straße quasi. Also das war, und jetzt haben wir die Situation, dass der dritte Weg seit vorigen Freitag Chemnitz plakatiert, also mit wenigen Plakaten, wir reden jetzt hier nicht von der Schwemme, aber mit Plakaten, die aus meiner Sicht also überhaupt nicht gehen und jede Grenze überschreiten. Man stellte sich einen Laternenmast vor.
Ja, habe ich gesehen.
Ein düsteres Plakat und auf dem Plakat steht reserviert für Volksverräter. Oder eine Szene, wo eine blutende Hand ist und Multikulti tötet. Die Plakate zu den Volksverrätern haben wir jetzt über die Stadtverwaltung von der Straße bekommen. Ich sag mal so, das muss schneller gehen, da müssen wir besser werden. Am Ende hat es nur funktioniert, weil ganz viele engagierte Chemnitzerinnen und Chemnitzer Online-Anzeigen gemacht haben und man damit sozusagen sagen konnte, der öffentliche Frieden ist gefährdet. Also es ging am Ende nie um das Abhängen genau dieses Plakates, sondern darum, dass der öffentliche Frieden gefährdet ist. Das können wir jetzt mit allen anderen Plakaten des dritten Wegs, glaube ich, genauso tun. Mhm. Wird nur passieren, wenn wir wieder alle Anzeigen machen. Und der Abstimmungsprozess, der darf bitte nie wieder 4 Tage dauern zwischen Stadtverwaltung, Staatsanwaltschaft und Polizei. Das muss schneller gehen.
Dazu packe ich euch nochmal die Presseerklärung der Stadt Chemnitz dazu in die Shownotes. Die habe ich auch am Wochenende gelesen. Nee, gestern habe ich sie gelesen. Die haben die Plakate jetzt erstmal gesichert, sozusagen zur Beweisaufnahme und zur Wahrung des öffentlichen Friedens. Wie das genau funktioniert, wer das im Detail wissen will, was das bedeutet, wenn etwas gegen den öffentlichen Frieden verstößt, das packe ich auch nochmal, oder den öffentlichen Frieden, gesellschaftlichen Frieden gefährdet, das packe ich euch ebenfalls in die Shownotes. Könnt ihr euch nochmal in Ruhe durchklicken und lesen. Kathleen, du arbeitest beruflich beim Kinder- und Jugendnotdienst in Chemnitz. Ich würde gerne den Fokus ein bisschen verschieben. Ich mache ja auch Jugendarbeit. Welche Erfahrungen machst du in deinem Job als Leiterin des Kinder- und Jugendnotdienstes in dieser Stadt?
Also einen Kinder- und Jugendnotdienst leiten ist eine ganz wunderbare Aufgabe, weil man immer für die...
Schön, wenn das der erste Satz ist, ist super.
Weil man für Kinder und Jugendliche in einer Situation da sein kann, wo es einfach brennt, wo es kocht, wo Krise ist, wo es nicht schön ist. Und das ist auch was, wo ich sage, dafür liebe ich diesen Staat, ich liebe den für viele Dinge, aber dafür liebe ich diesen Staat, dass er sich solche Sachen sozusagen schon vor vielen Jahrzehnten hat einfallen lassen, dass es solche Organisationen und Systeme braucht. Wir sind ein ganz großes Haus, ich glaube sogar die größte sächsische Inobhutnahmeeinrichtung, die es so zentral noch gibt.
Was ist eine Inobhutnahme?
Inobhutnahme ist, also zu uns kommen Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen aus der Familie herausgenommen werden müssen, entweder weil sie vernachlässigt sind, weil man Drogen und Gewalt nicht mehr ertragen kann. Oder, das sind eher die Kleineren und die Größeren, das sind die Jugendlichen, die nicht mehr bei ihrer Familie oder dort, wo sie gerade sind, sein wollen. Manche auch, die gar nichts mehr von uns wollen.
Okay.
Also, die sehr schon aufgegeben haben und frustriert sind. Eine große Mischung zwischen 0 und 18, Deutsch, Nicht-Deutsch. Wir nehmen auch alle unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden für den Bezirk Chemnitz auf. Also eine ganz große Mischung an gesellschaftlichen Problemen, die bei uns ankommen. Man kann da total gut gucken, was so gerade abgeht. Mhm. Wir nehmen natürlich immer die Kinder und Jugendlichen auf, für die sich am Ende niemand verantwortlich fühlt. Also ganz viele, sag ich mal, sozial normal aufgestellte Familien, wenn es da im Nachbarhaus eine Krise gibt und die Mutti ist im Krankenhaus und der Papa, keine Ahnung, kann gerade die zwei Kinder nicht betreuen, dann wird ein gemeinschaftliches Umfeld sich darum kümmern. Mhm. Die Kinder werden nie zu uns kommen. Ne? Mhm. Auch wenn es große Adoleszenz-, Pubertätskonflikte gibt und es gerade bei Mama und Papa überhaupt nicht mehr geht, da gibt es meistens in vielen normalen Familien eine Oma, die sagt, jetzt komm mal 14 Tage zu mir. Komm, entspannt euch mal alle. Und ich habe die Kinder und Jugendlichen, wo keiner da ist, der sagt, komm, entspannt euch mal alle, okay, wohnt mal bei mir. Ne? Von daher ist das sozusagen schon nur natürlich ein bisschen die ganz schwierigen Verhältnisse, die wir da haben. Ja, was ich politisch so sagen kann, ist es gesetzlich eine ganz tolle Sache, dass es so eine Einrichtung gibt. Wir sind permanent überbelegt, wir sind permanent an Belastungsgrenzen. Ja, und die größte Herausforderung für mich und meine Mitarbeiter ist, immer noch ein freies Bett zu finden, immer noch eine freie Minute zu finden und einen guten Geist zu finden, um das Ganze gut zu strukturieren. Und das, was für uns alle zusammen am schwersten zu ertragen ist, ist, dass wir in einem ganz reichen Land leben und auch in einer reichen Stadt leben. Und dass diese Auswirkungen, die wirklich an der Stelle diejenigen treffen, denen es am beschissensten gerade geht, aus meiner ganz persönlichen Sicht wirklich falsche Prioritätensetzung ist. Mhm. Auch von Menschen, die sich nicht vorstellen können, selber mal in eine Notlage zu kommen. Mhm. Also dort müssen wir ein Stück weg von so einer Machtarroganz und hin zu einer Menschlichkeit und zu sagen, ja, wir müssen Einrichtungen und Institutionen vorhalten dafür, dass es Menschen gibt, die in Krise sind. Ob die in Krise sind, weil sie da selber dran schuld sind oder ne?
Klären wir, wenn die Krise vorbei ist.
Genau.
Ja. Krass, ja. Lässt mich nochmal an den Menschen denken, der sagt, wir brauchen keine Krankenversicherung. Ne? Also...
Ja, Solidarität funktioniert nur im ganz Großen, alle miteinander.
Ja. Also vielen Dank, dass du diesen Job machst und ich kann mir vorstellen, es ist auch nicht leicht, fröhlich dabei zu bleiben.
Wir sind total fröhlich.
Ja, den Eindruck habe ich. Wir
haben auch wirklich viel Spaß zusammen.
Ja. Also vielen Dank für diesen Einblick. Wir werden jetzt etwas spielen, was dir vielleicht nicht so viel Spaß macht. Wir spielen Entscheiden oder Leiden. Hier ist ja der Entscheidungsbeutel und ich habe ein paar vorbereitet. Da sind ein paar alte dabei, auch ein paar neue dabei, ein paar auf Chemnitz zugeschnittene. Und ich fange mal mit dem hier an für dich. Und freundliche Erinnerung, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr Entscheiden oder Leiden parallel bei Instagram in der Insta-Story der sächsischen Verhältnisse spielen. So, Kathleen Kuhfuß, lieber nur noch vegetarisch essen oder alles, was du isst, schmeckt nach Hühnchen?
Ich lebe vorwiegend vegetarisch.
Ja, wie langweilig.
Also meine Tochter lebt vegan, von daher bin ich ja schon froh, wenn ich Käse zu Hause habe.
Dann ist vegetarisch nicht so langweilig, das gebe ich sofort zu. Ja.
Lieber Herz statt Hetze oder wir sind mehr?
Immer Herz statt Hetze. Immer.
Immer Herz statt Hetze?
Wir sind mehr, glaube ich, funktioniert nicht, weil es nicht stimmt.
Ja,
Hätten wir auch über ein Großkonzert hier reden können, ne? Was die Toten Hosen gemacht haben.
Ja, ja. Nee, es muss halt von den Menschen, die da leben, selber kommen. Mhm. Also was von außen aufgesetzt ist, ist nett. Das kann auch mal mobilisieren, aber es muss aus uns heraus sein.
Mhm. Ja, und bei Herz statt Hetze würde ich sagen, das kommt aus mir heraus. So, Kathleen, du hast ja schon verschiedene Jobs gehabt und machst ja möglicherweise auch immer noch Weiterbildung und Seminare. Folgende Frage: Wärst du lieber die beste Teilnehmende in einem schlechten Seminar oder die schlechteste Teilnehmende in einem sehr guten Seminar?
Ich wäre lieber die schlechteste Teilnehmende in einem sehr guten Seminar.
Ja, das kann ich verstehen. Es gibt so viele schlechte Seminare.
Lieber ab sofort bei jedem Heimspiel des CSCs oder des Erzgebirge Aue dabei?
Das war eine Frage, die für dich war. Das hat ja super funktioniert. Das ist dieses gemischte Beutelding. Ich glaube, ich würde Aue nehmen. Weil ich all das, was du mir gerade über den CFC und das Stadion erzählt hast, nicht so motiviert war, dass ich dachte, ich würde ab sofort dabei sein.
Aber meine These ist ja, dass wenn mehr Menschen sozusagen zu solchen Spielen wie vom CFC gehen,
ja, okay,
oder zur nächsten Demokratie-Demo der Kirche, dass wir dann irgendwann mehr sind.
Demokratie-Demo der Kirche, da gibt es jetzt nicht so viele, muss ich ehrlich sagen. Okay, letzte für dich und ich weiß schon, was du sagen wirst. Lieber eine Nacht im Gefängnis oder eine Nacht verirrt im Wald?
Also verirrt im Wald kenne ich, von daher nehme ich einfach das Gefängnis.
Ah, okay, alles klar. Wäre immer noch die Frage Einzelzelle.
Aber das kostet 80 Euro, habe ich jetzt erfahren.
Ja,
eine Nacht im Gefängnis.
Das Spiel heißt Entscheiden oder Leiden. Es muss auch ein bisschen weh.
Ja, okay, dann nehme ich die 80 Euro und Gefängnis.
Ah, entscheiden oder leiden, es geht straff auf das Ende. Zwei Dinge habe ich noch auf der Liste. Eins, am 26.06. ist, Dankeschön, Sonntag, 26.06. ist Europawahl und Kommunalwahl. Was wird denn werden in Chemnitz?
Also am 26.06. ab 17 Uhr bin ich im All-In auf dem Rosenhof in Chemnitz und feiere mit meiner Partei Bündnis 90 Die Grünen einen fulminanten Kommunalwahlsieg, okay, weil die progressiven Kräfte gewonnen haben.
Okay.
Weil diejenigen, die sich demokratisch unterhaken und vielleicht so das eine oder andere, was ihre Partei ganz speziell ausmacht, mal kurz wegatmen und wir einfach es geschafft haben, dass wir weder pro Chemnitz noch AfD so stark im Kommunalwahlkampf haben.
Okay.
Also im kommunalen Parlament dann haben.
Okay. Und wenn du jetzt den Schlafsand aus den Augen reibst, was wird dann passieren?
Dann wird passieren, dass wir sehr bibbern, ob wir irgendeine Mehrheit hinkriegen, wo wir die CDU entweder einbinden können und progressiv weitermachen können oder ob natürlich, was unser Traum wäre, Rot-Rot-Grün.
Mhm. Mhm.
Plus wir haben in Chemnitz so ein paar Kleinstparteien, die an den Start gehen.
Okay. Also wird auf jeden
wird
Fall
auf alle Fälle spannend. Und also man kann jetzt ganz optimistisch sagen, Wahlkampf macht dann Spaß, wenn es wirklich um jede Stimme geht.
Mhm.
Und von daher ist das ein sehr lustbetonter Wahlkampf.
Okay. Lustbetonter Wahlkampf, das ist mir auch neu. etwas, was mir jetzt wahrscheinlich nicht so viel Lust bereiten wird, ich arbeite also neben dem Podcast und den politischen Bildung bin ich ja auch verbunden mit Kirche, mit evangelischer Jugend und der Sächsischen Landeskirche. Die Kirchen in Chemnitz gibt es, man sieht sie, wenn man durchs Stadtbild fährt. Wie schätzt du ihre Rolle ein? Also was machen die hier? Oder mal anders. Deine drei Tipps, was die Kirchgemeinden in Chemnitz, egal ob evangelisch, katholisch, freikirchlich, Gedöns, als gesellschaftliche Player in dieser Stadt ab sofort anders machen sollen.
Die Kirche, die ich als Kind erlebt habe, war ein offener Ort, in den jeder kommen konnte, ob Christenkind oder sozialistisch geprägt. Das wäre cool, wenn die Kirche wirklich wieder für die jungen Menschen ein offener Ort wäre.
Mhm.
Die Kirche, die ich als Kind erlebt habe, war was, was mir beigebracht hat, mutig zu sein und das zu sagen, was ich denke. Auch das wäre sehr schön, wenn wir wieder Kirchgemeinden hätten, in denen junge Gemeinden nicht nur irgendwelche Predigten vorbereiten und Liedchen singen, sondern in denen man wirklich lebendig, laut und lautstark diskutiert und sich auseinandersetzt. Und dann würde ich mir total wünschen, dass die Jugendkirche, die bei uns in Chemnitz mitten in der Stadt steht, sich auch immer wieder mitten in diese Stadt hineinstellt.
Das waren die drei Pro-Tipps von dir für die Kirchen in Chemnitz. Okay, danke schön. Ich leite es sehr gerne an die Kolleginnen und Kollegen weiter. Ich bin gespannt, was sie dazu sagen. Ja, Kathleen, das war's.
Danke für das schöne Gespräch mit dir.
Total gerne. Wir sind durch für heute, zumindest mit dem Podcast.
Der wird jetzt. Ich hoffe, ich habe dich nicht so fertig gemacht, dass du schon durch bist.
Nee, ich kann mich ja jetzt auf der Autobahn erholen, wenn ich wieder Richtung Dresden fahre.
Hast du denn ein schlechtes Gewissen, was dein CO2-Fußabdruck abgeht?
Ja, ja, habe ich. Habe ich. Und jetzt sage ich dir nicht, dass ich vielleicht gleich noch bei McDonald's
anfange. Oh nein!
Doch.
Ach, du bist so echt und authentisch.
Ja, mal sehen. Also, ich habe gerade tierisch Bock auf einen Burger.
Ah!
Okay. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich habe krass viel gelernt über Chemnitz und wie du es wahrnimmst, wie du die Chemnitzer Karl-Marx-Städter Seele beschreibst. Herzlichen Dank. Du gehst heute bestimmt irgendwo vegetarisch Mittagessen?
Ich gehe nachher in die Mensa-Kantine in die Stadt und treffe mit Menschen, um Sachen abzusprechen. Und da wird es was Vegetarisches geben.
Das ist gut. Dann genieß es. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir und euch da draußen ein schönes Osterfest, schöne Osterferien, viel Zeit mit Familie, Freunden und geht mal wieder raus. Geht mal raus aus der Bubble, Familie, raus aus der Bubble, Facebook, legt mal diese euren Smartphone-Dingerlappen weg und guckt mal, wen ihr da so draußen trefft und mit wem ihr noch nie geredet habt. Und dann
verschenkt bunte Ostereier an fremde Menschen.
Verschenkt bunte Ostereier aus Naturfarben gefärbt, maybe, mit Olivenöl eingerieben. Kein Plastik.
Du kennst dich ja aus.
Ja, ich weiß. Dicke Bescheid. Das mache ich heute auch noch. Leute, kommt gut durch. Wir hören uns bald wieder. Schöne Ostern. Macht's gut. Und ihr wisst schon, kommentieren, liken, teilen, den ganzen Quatsch. Ihr kennt das. Haut rein. Tschüss.